Hallo miteinander. Schön wieder mal hier zu sein, euch zu sehen. Ich habe mich gefreut, heute Morgen da durch die Tür zu kommen, bekannte Gesichter zu sehen, Freunde zu sehen, in der ersten Stunde unten zu sitzen und tiefes Gespräch zu führen mit Leuten, die ich mag. Das ist ein Stück zu Hause. Klasse. Ich war vor 1,5 Jahren das letzte Mal hier zur Predigt. Und seitdem reise ich ja durch die Vereinigung und lerne so alle Gemeinden kennen. Das ist mein Ziel, überall mal gewesen zu sein. Ich habe es fast geschafft. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr irgendwo hinkommt und das erste Mal einen Raum betretet. Man bekommt ja schnell so einen Eindruck, ein Gefühl für das, was einem da begegnet. Den Ort und die Menschen. Und so geht's mir auch. Und dann komme ich manchmal in Gemeinden, da sitzen in einem Saal, da passen 30 Leute rein oder 40, 5. Und der erste Eindruck ist, schade, wo sind die anderen? Aber dann sitzen wir in der Gesprächsgruppe und ich merke, die 5, für die hat es sich gelohnt, 200 Kilometer zu fahren. Das ist Gemeinde. Und hier wird Gemeinde gelebt. Eine kleine Gruppe, die Familie ist und Jesus nachfolgt. Und in einer anderen Gemeinde, da poppt so das Wort auf in meinem Kopf, Kinder. Die ist voller Kinder. Und man merkt, für die Kinder wird hier gelebt. Bei manchen gehe ich weg und denke, wir haben das richtige Liederbuch und das ist ein anderes als das, aus dem wir singen. Auch das gibt's. Welchen Eindruck mögen Menschen haben, wenn sie hierher kommen zum Grindel? Manchmal hört man, ja, Grindel, das ist die große Gemeinde, die größte. Ach, das ist nichts für mich. Aber auch in dieser großen Gemeinde, mir geht's jedenfalls so, kann man Familie sein. Und das ist schön. Die Frage, die uns heute Morgen so beschäftigt und die Gudrun ja schon angesprochen hat in der Moderation und auch in der Kindergeschichte ist, wer will ich eigentlich sein? Wer wollen wir sein als Gemeinde? Womit verknüpft man uns? Was sieht man, wenn man uns sieht? Gibt es ein Motto? Etwas Typisches? Letzte Woche wurde ja ein neuer Bundespräsident gewählt. Der alte hatte ein Motto. Ein Wort nur. Freiheit. Darüber hat Gauck gesprochen. Und wenn man seine Reden verfolgt, da kommt das immer wieder vor. Das war ihm ein wichtiges Thema. Damit wollte er verknüpft sein. So wollte er gesehen werden, als jemand, der sich für Freiheit einsetzt. Und auch Steinmeier hat schon angedeutet, wofür er stehen möchte. Mut. Er möchte mutig sein und ermutigen, selbst mutig zu sein, um einzutreten für Demokratie, für demokratische Werte. Ein Motto. Wir haben auch eins als Vereinigung, angelehnt an einen Bibelvers, im Glauben leben, aus Liebe handeln, tätig werden, Menschen Hoffnung geben. Das ist das Motto der Vereinigung. Und im Mai ist wieder Vereinigungskonferenz. Wir sind gerade dabei, darüber nachzudenken, was wollen wir als Vereinigungsteam sagen und tun? Wofür wollen wir stehen? Was soll man sehen, wenn man uns sieht, auch als Team? Diese Frage ist wichtig, finde ich, und halte sie für eine, die jeder von uns sich stellen sollte. Ganz persönlich, wofür stehe ich? Was will ich? Was will ich heute? Was will ich mit meinem Leben? Wo soll es hingehen? Im Gegensatz zum Tier sagen uns Menschen ja keine Instinkte, was wir tun müssen. Reflexhaft. Und im Gegensatz zu unseren Vorfahren sagen uns heute keine Traditionen mehr, was wir tun sollen. Wir sind frei. Wir können wählen. Aber weil wir nun weder wissen, was wir müssen, noch wissen, was wir sollen, fällt es uns oft schwer zu wissen, was wir eigentlich wollen. Weißt du, was du willst? Manche wollen das, was andere tun. Und dann schauen sie sich die Facebook-Profile ihrer Freunde an und wollen auch nach Neuseeland in den Urlaub. Wollen auch was erleben, Drachen fliegen, auf ein Festival gehen. Oder sie träumen von der eigenen Immobilie, weil im Freundeskreis mittlerweile jeder eine hat. Und manche tun das, was andere wollen, von ihnen wollen. Eben noch eine unbezahlte Überstunde mehr, weil der Chef es verlangt. Oder ich esse nur noch Bio, weil ich mich sonst bei meinen Freunden nicht mehr blicken lassen brauche. Was aber willst du wirklich? Das ist doch die wichtige Frage. Wer nicht weiß, was er will, steht in der Gefahr, trügerischen Zielen hinterher zu hetzen. Oder auf der anderen Seite sich einfach treiben zu lassen und nirgends anzukommen. Ich möchte mit euch einen Bibeltext lesen. Steht in Lukas Kapitel 19. Lukas Kapitel 19. Darin lässt ein Mann hinter sich, was er bisher gewollt hat, und entdeckt, was sich zu wollen lohnt. Und mein Wunsch für diese Predigt ist, dass auch wir dem ein Stück näher kommen. Lukas Kapitel 19. Das ist die Geschichte vom Zachäus. Und Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Und als die anderen das sahen, murrten sie alle und sprachen: bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach: siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus läuft durch Jericho. Die Stadt am Jordan, ganz unten im Tal, wahrscheinlich der tiefste Ort der Welt, kurz vor dem Toten Meer. Der Weg nach Jerusalem, und da will Jesus hin. Auch Jericho, sowie das ganze Land, ist besetzt von den Römern, die Unterdrücker. Und sie haben Zöllner eingesetzt. Leute, auf die sie sich verlassen, die losgehen und Marktzölle, Grenzzölle eintreiben. Zachäus ist so einer, er ist ein Oberer der Zöllner. Das heißt, er hat Unterzöllner, die für ihn die Arbeit machen, ihm das Geld bringen, und er ist in Kontakt mit den Römern. Für die Juden sind die Zöllner Kollaborateure, Verräter, Verbrecher, Diebe. Mit denen will keiner etwas zu tun haben. Und Zachäus? Zachäus ist ein Oberdieb, ein Oberverbrecher. Zachäus ist reich an materiellen Gütern, er hat Einfluss. An ihm kommt keiner vorbei. Der kann es dir zeigen, wenn er will. Aber er ist arm an Beziehungen. Er wird gehasst, gemobbt, gemieden. Er ist ein kleiner Mann, klein von Wuchs, der versucht, durch Anerkennung und Respekt, durch Macht sein Glück zu machen. Macht und Reichtum, das ist der Weg, den er gewählt hat. Und offensichtlich erfolgreich. Das Ergebnis allerdings ist Einsamkeit statt Glück. Zachäus wollte hoch hinaus, Er wollte etwas aus seinem Leben machen. Aber er merkt, dass er die Leiter, auf die er klettert, an die falsche Mauer gestellt hat. Er ist einem falschen, einem trügerischen Ziel gefolgt. Manchmal leben wir Menschen so. Da setzen wir uns jahrelang ein für eine Sache, vielleicht sogar sehr effizient. Wir sind erfolgreich in dem, was wir tun, verfolgen die Karriere, geben alles für die Gemeinde. Oder, und auch das ist ja möglich, wir sind sehr erfolgreich darin, uns rauszuhalten, in der Hoffnung, frei zu sein vielleicht. Und irgendwann kommt dann die Erkenntnis, ich bin irgendwo gelandet, aber hier wollte ich eigentlich nicht hin. Die Leiter steht an der falschen Mauer. Ich habe gerackert und geschuftet, bin oben angekommen, aber das fühlt sich leer und einsam an. Ich habe nicht erreicht, wonach ich mich sehnte. In der Bibel gibt es einen Mann, der das mal mit verschiedenen Wegen durchexerziert hat, den weisen Salomo, diesen reichen König Israels. Und im Predigerbuch können wir seine Forschungsergebnisse nachlesen. Er schreibt über seine Erfahrungen. Und da können wir lesen, dass er versucht hat, fleißig zu sein, sich einen Namen zu machen, Besitz anzuhäufen, viele Freunde zu haben, auch viele Frauen, zu feiern, viel zu wissen, weise zu sein. Und hinter all diesen Wegen kommt eine nüchterne Erkenntnis. Und er sagt, das ist alles ein Haschen nach Wind. Taugt nichts. Paulus sagt später, das ist Dreck. Wie finde ich heraus, wofür es sich einzusetzen lohnt? Was ist denn ein lohnendes Ziel? Manchmal sagen wir ja so, wir wollen einfach glücklich sein. Wir suchen nach Glück. Und dann steckt dahinter so die Frage, was hat mir denn das Leben zu bieten? Wo kann ich es denn finden, mir nehmen, holen? Die Tragik dabei ist, man kann sich nicht selbst glücklich machen. Jedenfalls nicht direkt. Viktor Frankl hat dazu weise Worte gesagt. Viktor Frankl war Psychologe, Holocaust-Überlebender und der Erfinder der oder Entwickler der Logotherapie, Sinntherapie. Und das ist ja genau unser Thema. Wo ist der Sinn? Wo geht's hin? Wofür lohnt es sich? Er sagt, je mehr es einem um Glück geht, umso mehr vergeht es einem auch schon. Er sagt, das ist wie eine Tür, die sich nach außen öffnet und ich versuche reinzukommen. Ich renne gegen diese Tür und je mehr ich mich anstrenge und dagegen anstemme, desto fester ist sie geschlossen. Direktes Streben nach Glück heißt oder bedeutet im Ende, dass wir den Grund verlieren, glücklich zu sein. Denn Glück und Lust sind eigentlich nur Folgeerscheinungen, sie sind Nebenprodukte. Wenn wir uns also auf die konzentrieren, dann verlieren wir das Wesentliche aus den Augen. Das, was eigentlich zu Glück und Lust führt. Das Ergebnis ist dann, dass Glück und Lust nicht mehr zustande kommen können. Die wichtige Frage ist also, wo ist der Grund, glücklich zu sein? Zachäus hat sicher auch schon vieles versucht. Er war nicht ganz so gut ausgestattet wie Salomo, aber an Geld sollte es bei ihm auch nicht gescheitert sein. Aber auch er kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Hat alles nichts gebracht. Ich fühle mich einsam, leer. In unserer Geschichte jetzt versucht er es mit Jesus. Er begehrt, Jesus zu sehen. Und das muss man dem Zachäus zugute halten. Er gibt sich nicht mit der Lehre zufrieden. Er will etwas ändern. Er sucht. Er hat die Hoffnung, dass Jesus seine Lehre füllen kann. Dass Jesus ihm zeigt, was er wirklich braucht. Und Jesus geht durch Jericho und sieht den Sucher und sucht Zachäus. Er hat tatsächlich etwas, was die Leere von diesem kleinen Mann füllt, nämlich seine Zuwendung, seine Beziehung, seine Liebe. Jesus sucht aktiv die Beziehung zu dem, der von allen gemieden wird, zum gemobbten kleinen Mann. Und er besucht ihn, weil er weiß, dass Zachäus sich genau das wünscht. Immerhin hat er das ziemlich deutlich gezeigt. Mensch, wer klettert denn schon auf den Baum? Ist doch peinlich. Und dann erlebt Zachäus, wie Jesus seine Lehre füllt. Und plötzlich fragt er nicht mehr, wie kann ich glücklich werden? Er fragt sich danach, was das Leben ihm zu bieten hat. Ihm geht es nicht mehr darum, so viel wie möglich für sich abzuzweigen. Er muss auch gar nicht mehr danach fragen, weil Jesus ihm alles gegeben hat. Er hat ihn beschenkt. Er wird geliebt. Und das verändert ihn. Zachäus erlebt Beziehung. Und weil er Beziehung erlebt, kann er jetzt fragen, was habe ich denn dem Leben zu bieten? Was kann ich beitragen? Was ist meine Aufgabe? Und plötzlich sieht er die Menschen um sich herum mit anderen Augen. Das sind nicht mehr Gegner, denen es zu zeigen gilt, was für ein toller Hecht er ist. Das sind auch keine Gelegenheiten mehr, an denen er verdienen kann, sondern er sieht Menschen, er sieht seine Nächsten. Er sieht Menschen, zu denen er Beziehungen sucht und dafür beginnt er sich einzusetzen. Er entdeckt für sich ein neues Ziel und eine neue Aufgabe, nämlich selbst Beziehungen pflegen. Und so wie Jesus sich ihm zugewendet hat, wendet Zachäus sich den Armen zu. Die Hälfte seines Besitzes gibt er von vornherein gleich mal weg. Er will teilen, aus freien Stücken. Und das, was vorher sein Ziel war, der Reichtum, das Geld, das gibt er jetzt weg. Es ist ihm nichts wert. Und die er vorher über den Tisch gezogen hat, die spricht er jetzt an. Er entschuldigt sich, zahlt Wiedergutmachung. Zachäus hat aufgehört, auf sich selbst zu schauen. Stattdessen hat Jesus ihm einen neuen Sinn gezeigt, nämlich sich einsetzen, sich hergeben für andere. In dem Buch Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn, eben von Viktor Frankl, schreibt er, Menschsein weist allemal über sich selbst hinaus auf etwas, das nicht wieder es selbst ist. Auf etwas oder jemanden, auf einen Sinn, den es zu erfüllen gilt, oder auf anderes menschliches Sein, dem wir liebend begegnen. Im Dienst an einer Sache oder in der Liebe zu einer Person erfüllt der Mensch sich selbst. Und je mehr er aufgeht in seiner Aufgabe, je mehr er hingegeben ist an seinen Partner, umso mehr ist er Mensch, umso mehr wird er selbst. Sich selbst verwirklichen kann er also eigentlich nur in dem Maß, in dem er sich selbst vergisst, in dem er sich selbst übersieht. Und er hat noch ein schönes Bild dafür, das ist das Bild des Auges. Ich möchte auf mein Auge nicht verzichten, aber mein Auge sehe ich nur, wenn ich in den Spiegel gucke. Mein Auge sehe ich nicht. Und wenn ich mein Auge sehe, dann weiß ich, dass etwas nicht stimmt. Dann ist es nämlich krank. Ja. Bisher haben wir gehört, dass falsche Ziele uns in die Leere führen, ins Nichts. Lohnende Ziele auf der anderen Seite sind, sich in Beziehung zu investieren und oder in eine sinnvolle Aufgabe, die größer ist als wir selbst, mit der wir einen Beitrag leisten können für unsere Gesellschaft. Jesus übrigens formuliert in unserem Text ein klares Ziel für sich selbst. In Vers 10 steht das, ganz am Ende. Die Verlorenen suchen und retten. Selig machen. Das ist die Aufgabe, die Jesus sich gewählt hat. Das ist seine Mission. Und das gibt ihm eine klare Richtung. In jeder Situation ist das für ihn der Wegweiser. Wo sind die Verlorenen? Wie kann ich sie retten? Hier in diesem Leben und auch in die Ewigkeit hinein. Und dann läuft er durch Jericho und sieht diesen kleinen Mann auf dem Baum und weiß, da ist er, der Verlorene. Und in dieser Situation ist Zachäus der, der meine Aufmerksamkeit braucht. Da gab es viele, die Neugierigen, die Vorsichtigen, die Abweisenden. Er hätte sich mit ihnen abgeben können, aber Jesus sieht den Verlorenen. Den einen, der im Baum sitzt. Und für ihn war klar, da muss ich hin. Dass das Ärger mit den anderen bedeutete, das war für ihn nicht wichtig. Er ist bereit, diesen Ärger zu riskieren, weil er weiß, was er will und wofür er steht. Nämlich Verlorene suchen und retten. Weil Jesus weiß, wofür er steht, kann er auch zu dem stehen, was er tut. Ein klares Ziel gibt also Richtung. Es gibt auch Sicherheit in unseren Handlungen. Die Gottesdienstleiterin einer auch etwas größeren Gemeinde hat mir neulich von einem Dilemma erzählt. Kurz vor Gottesdienstbeginn kam jemand zu ihr, weil noch etwas in den Bekanntmachungen angesagt werden sollte. Und die schon mal Gottesdienstleitung gemacht haben, wissen, was das bedeutet. Man hat sich vorbereitet, ist darauf bedacht, pünktlich anzufangen. Und man weiß genau, da sitzen viele, die warten. Es soll losgehen. Und eigentlich war es dort schon Zeit für die Anmoderation. Und innerlich war sie angespannt und wusste, dass großer Wert auf Pünktlichkeit gelegt wird. Und trotzdem hat sie sich entschieden, nachzufragen und zuzuhören, wie es der Familie geht, weil da nämlich jemand gestorben war. Aber bei all dem hat sie sich nicht wohlgefühlt und den Gottesdienst hat sie dann angefangen mit einer Entschuldigung. Kleinlaut. In unserem Gespräch hat sie entdeckt, warum sie sich nicht wohlgefühlt hat. Sie wollte es allen recht machen. Und ihr kennt den Spruch, es allen recht getan ist eine Kunst, die keiner kann. Das hat sie da erlebt. Und weil sie es nicht beiden Seiten recht machen konnte, musste sie sich entscheiden. Hätte sie gewusst, was sie will, hätte sie eine klare Entscheidung treffen können und dann auch dafür einstehen. Sie hätte nicht im Gespräch innerlich schon auf dem Podium stehen müssen. Und sie hätte auf dem Podium nicht zurück auf das Gespräch greifen müssen und sich dafür entschuldigen. Sie hätte zuhören können ohne schlechtes Gewissen. Und dann hätte sie den Gottesdienst eröffnet und die Zeit hätte keine Rolle gespielt. Sie hätte deutlich machen können in ihrer Moderation, wie wichtig es ist, ihr ist, wie es ihr ein Anliegen ist, Menschen in Trauer zu begleiten. Sie hätte zudem gestanden, was sie tut, weil sie weiß, wofür sie steht. Auch gegen den Widerstand. Jesus macht das so bei Zachäus. Und nochmal ein Text von Frankl. Was der Mensch wirklich braucht, ist nicht ein sorgenfreier Zustand. Alles easy. Sondern was wir brauchen, ist das Streben und Ringen für ein lohnendes Ziel. Eine selbstgewählte Aufgabe. Jesus begegnet dem Zachäus genauso. Eine Beziehung zu ihm zu bauen und ihn aus seiner Leere zu retten, das war für ihn das lohnende Ziel des Tages. Dafür hat er gerungen und dafür hat er Unannehmlichkeiten auf sich genommen. Jesu Ziel gilt ja auch uns. Er begegnet uns genauso wie dem Zachäus. Er will Beziehung mit uns und darum ringt er, dafür setzt er sich ein, dafür tut und tat er alles. In Johannes 17 betet er zu seinem Vater und formuliert darin seinen sehnlichsten Wunsch. Vers 18, wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Ich bitte, dass sie alle eins seien, Vers 21, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie auch eins sein. Das ist der sehnliche Wunsch Jesu. Und im Gespräch mit den Theologen seiner Zeit sagt er, worauf es ihm ankommt. Nämlich, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit all deiner Kraft. Und gleichzeitig, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus und wir sind gesandt zu den Menschen, um ihnen zu begegnen, um zu retten. Jesus und wir sollen und wollen eins sein mit dem Vater. Jesus und wir wollen lieben. Das ist die große Aufgabe unseres Lebens. Und das ist die Aufgabe, die es in den Alltag zu übersetzen gilt. Wenn wir nach Sinn fragen, dann finden wir ihn in den 10.000 Situationen, in denen wir Menschen begegnen und sie lieben. Wir finden ihn, wenn wir mit Aufgaben konfrontiert werden, die größer sind als unsere eigenen Interessen und in denen wir unseren Beitrag leisten. Zachäus lässt sich von Jesus lieben. Er lässt sich füllen. Und dann entscheidet er sich, andere weiter zu lieben und ihnen zurückzugeben, was er empfangen hat. Der, der sich beweisen wollte und auf Kosten anderer reich geworden war, nimmt sich selbst nicht mehr so wichtig. Und ich? Wo will ich hin? Was ist mein Ziel? Was soll man sehen, wenn man mich anschaut? Wer will ich sein? Wofür stehe ich? Ich wünsche dir und mir, dass Jesus uns zeigt, wofür es sich einzusetzen lohnt. Dass er in jeder Situation unseres Alltags dieses Licht ist, was Gudrun da vorhin mit den Kindern demonstriert hat. Dass er unsere Werte klar zieht. Und dass in den kleinen Situationen wie im großen Entwurf unseres Lebens er derjenige ist, der uns zeigt, wofür es sich einzustehen lohnt. Und er hat es vorgemacht. Für Beziehung und für etwas, was wir weitergeben. Einen Sinn, eine Aufgabe, die wir erfüllen. Ich wünsche uns, dass wir das entdecken, dass er uns das zeigt. Und darin führe er uns in jedem Augenblick unseres Lebens. Amen.